Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zur dritten Nur-Golf-Ausgabe in 2020 und zur ersten wieder in voller Besetzung. Malte Asmus und Desiree Wolf nach 2 Wochen im neuen Jahr endlich wieder vereint. Hallo Desiree.
Yay, das hat ja auch lang genug gedauert. Hallo Malte.
So sieht's aus. Und nicht nur wir sind wieder zusammen in dieser Sendung. Wir versuchen natürlich auch 2020 wieder tolle Podcasts gemeinsam für euch zu basteln und hoffentlich tolles Golf. Das wollen Martin Keimer und Craig Connolly 2020 zusammen erleben. Die beiden werden es ein drittes Mal zusammen als Spieler und Caddy versuchen. Vor etwas mehr als einem Jahr, da hatte Martin Keimer ja diese Verbindung zunächst mal wieder gekappt, wollte mit James Baker an der Tasche neue Akzente setzen, doch das hat ja nicht so ganz geklappt und nun kehrt er zurück zu Connolly. Wird Keimer mit dem Weeman Desiree an seiner Seite wieder ganz groß?
Ja, das ist jetzt die große Frage. Man könnte ja denken, beim dritten Mal klappt's dann endlich, wobei das natürlich totaler Quatsch ist, weil er mit ihm die größten Erfolge seiner Karriere gefeiert hat. Es ist für uns von außen nie wirklich ganz erklärbar, was so ein Caddy-Wechsel dann letztendlich bringt im Einzelfall. Also klar, neue Impulse, klar, Wohlfühleffekt und so weiter. Aber man könnte es so rum aufziehen, nachdem es offensichtlich jetzt durch den Weggang von Craig Connolly nicht irgendwie weitergeholfen hat bei Martin Keimer, ist es auf jeden Fall jetzt auch nicht irgendwie eine schlechte Idee, das nochmal zu probieren. Ich glaube, dass die zwei sehr wohl, sehr gut zueinander passen. Ich finde ja diese Art von Craig Connolly, dieses auch witzige und eher extrovertierte, passt einfach gut als Ergänzung zu Martin Keimer. Aber das ist die Außensicht und es muss natürlich im Inneren da funktionieren. Und auf der anderen Seite, ich meine, die wissen ja nun wahrlich, worauf sie sich einlassen. Schauen wir uns das mal an, was jetzt bei der Wiedervereinigung passiert.
Sind wir mal gespannt. Wie gesagt, mit dem zwischenzeitlichen Interims-Caddy, da hatte es bei Keimer ja nicht geklappt. Und Craig Connolly, der hatte sich ja auch zwischendurch einen anderen Arbeitgeber gesucht, Brandon Grace. Und der blickt ja auf ein 2019 zurück, was jetzt nicht so wirklich geil war. 113. im Race to Dubai am Ende nur geworden. Und jetzt kaum ist Connolly weg, scheint es ja mit dem Sieg wieder zu klappen. Der hat die South African Open gewonnen. Da werden wir gleich nochmal drauf eingehen.
Böse Kausalität, böse, aber es ist, wenn man es auch nicht in Bezug setzt, sind es trotzdem die Fakten. Also das letzte Jahr war schlecht bei Brandon Grace. Er hat jetzt auf jeden Fall einen neuen Impuls irgendwie gefunden. Das muss natürlich bei ihm nicht zwingend am Caddy liegen. Brandon Grace ist jetzt kein Newcomer und ist schon länger im Geschäft, aber es ist tatsächlich so, dass Craig Connolly die Tasche verlassen hat, läuft es da wieder. Auf der anderen Seite ist da auch Home Soil. Und Amazing Grace dreht meistens auf, wenn er zu Hause spielt. Oh ja. Also da könnte man jetzt auch noch andere Gründe finden, wenn man wollte. Aber es ist eine nette Koinzidenz auf jeden Fall.
Und es war vor allen Dingen auch dieser Sieg, der Brandon Grace noch gefehlt hat. Auf heimischem Boden kommen wir gleich zu. Werden wir natürlich ausführlich drüber sprechen, über die South African Open. Und wir sprechen natürlich auch über die Sony Open auf Hawaii, wo fast auch ein Brandon gewonnen hätte, wenn Brandon Steels auf der Zielgeraden nicht noch vermasselt hätte und Cameron Smith am Ende den Vortritt lassen musste. Das unsere Themen also heute hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und was mit Keimer und Connolly wird, das werden wir natürlich dann in der nächsten Woche mal genau beobachten. Die werden nämlich zusammen in Abu Dhabi dann ihren Start in die Saison geben und da sind wir dann natürlich mal gespannt und ihr könnt euch darauf freuen. Nächsten Montag dann hier auf meinsportpodcast.de berichten wir dann hoffentlich über eine tolle Wiedervereinigung mit Happy End. Na, so froh wollen wir noch nicht hier die Kunde vergeben, wenn sie noch gar nicht dann wirklich eingetroffen ist. Aber man darf ja nochmal hoffen. Und wir hoffen gleich auf eine tolle, spannende Sendung hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Nach einer kurzen Pause geht's dann richtig mit der Aktualität los.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, Das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Sony Open auf Hawaii, unsere erste Station hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir schauen natürlich auf den Sieg von Cameron Smith. Der hat sich durchgesetzt im Playoff gegen Brandon Steele, hat dieses Turnier gewonnen und damit seinen ersten, ja, richtigen Einzeltitel auf der PGA Tour gewonnen. Desiree, Cameron Smith, bevor wir auf seinen Weg durch dieses Turnier eingehen, der hat vorher schon mal auf der PGA Tour gewonnen. Das war allerdings, ja, ein Gruppenevent, nee, war ein Team-Event, Zurich Classic.
Ja, Team-Event auf jeden Fall. Es ist dann nicht der Einzelsieg, den du eigentlich natürlich erstmal gerne haben möchtest, aber Cameron Smith als guter Teamplayer auch hat mit Jonas Blix die Zurich Classic 2017 war es, glaube ich, gewonnen. Und das heißt aber natürlich dann immer noch, dass du ausstehen hast, dann auch noch einen Einzelsieg einzufahren. Und das war jetzt bei der Sony Classic mal so richtig im vollen Blickpunkt der Öffentlichkeit der Fall und ist dem jungen Australier sowas von zu gönnen. Also freue ich mich sehr drüber.
Dazu hat er natürlich auch was gesagt im Interview mit der PGA Tour.
Yeah, that's been one that I've wanted to tick off for a long time. You know, I've been out here 4 or 5 years now and to finally say that I've won an event by myself is quite good.
Es wurde ja auch mal Zeit, die Serie hat es schon gesagt und natürlich ist es quite good, vor allen Dingen ist auch quite good, wie er es geschafft hat, denn er musste ja von hinten kommen. Brandon Steele, der hatte nach 3 Runden 3 Schläge Vorsprung gehabt auf Smith und auf die Verfolger und sah eigentlich auch 16, 17 Löcher lang wie der sichere Sieger aus, aber dann hat er es doch irgendwie nicht hingekriegt. Die Serie, was war da los? Das war unheimlich spannend am Ende.
Ja, das ist letztendlich darauf zurückzuführen, dass Brandon Steele die ersten 3 Turniertage eine wirklich ganz tolle Putt-Statistik auch hatte, was er sonst auch nicht immer hat, muss man jetzt fairerweise sagen. Und das hat ihn am Sonntag, so ein bisschen im Stich gelassen, sagen wir es mal so. Also die Sonntagsperformance, er hat gekämpft. Er hat von sich selbst dann auch hinterher gesagt, I'm a California guy. Also insofern hat er darauf abgezielt, dass er sich in dem Regen, der ja auf Hawaii geherrscht hat, also die Wetterbedingungen waren nicht einfach mit Regen, mit Wind. Und das war dann wohl auch nicht so seins, dass er sich da nicht so wohl gefühlt hat.
Ja, das wissen wir ja, es regnet nie in Kalifornien. Das weiß ja schon der Popkenner. Ja, ne?
Das ist ja dokumentiert in Richtig. So einem Texten. Da beziehen wir ja unsere Informationen raus. Und Brandon Steele hatte einfach nicht den perfekten Sonntag. Erstmal so, hat es aber trotzdem geschafft. Ich meine, er hatte dann eine wirklich super unangenehme Bunkerlage, also Spiegelei ist fast noch untertrieben und das eben noch in dem nassen Sand. Also da habe ich dann so gedacht, so Schläge, die ich nicht gerne spielen wollte, Teil 237. Und da hat er es aber geschafft, mit einem sehr, sehr guten Bunkerschlag einzulochen, die Führung auch auszubauen, zwischenzeitlich 3 Schläge in Vorsprung zu liegen und an der 17, auch bedingt, also nach der 17, bedingt durch einen Bogey an dem Par 3 an der 17, unter anderem war auf einmal die Situation, und das war so ein bisschen unvorhersehbar, dass Brandon Steele nur noch einen Schlag vor dem Rest der Mannschaft lag. Der Rest der Mannschaft bestand zu dem Zeitpunkt dann unter anderem noch aus Ryan Palmer und aus Cameron Smith und aus Webb Simpson, und da war dann alles offen. Dann ging es auf die 18 und ein Schlag ist im Golf ja relativ übersichtlich als Vorsprung. Und an der 18, war dann große Dramatik geboten, tatsächlich unter der Brandon Steele auch zu leiden hatte. Aber ja, das ist halt auch Golf. Also da kannst du jetzt auch niemandem einen Vorwurf machen. In Kürze erzählt oder sehr kurz runtergebrochen, ich versuch's mal, hat Ryan Palmer, der zuerst also im vorderen Flight war, die waren dann beide Schlussflights auf der 18 gestanden irgendwann, und Ryan Palmer hatte seinen zweiten Schlag aus einem Fairway-Bunker mit einem Holz relativ riskant rausgespielt, wobei er hinterher gesagt hat, er würde es jetzt jederzeit wieder so machen, das war jetzt nicht aufgrund des Spielstandes. Und hat den also wirklich rechts raus, der hat eine Kurve genommen, das war abenteuerlich, auf die obere Kante von so einem Leaderboard oder TV-Board irgendwie drauf und dann ist es da runter gebounced und weg und dieser Ball, der war unauffindbar, der war weg. Also der war wirklich komplett. Den hat man natürlich dann noch gesucht und das hatte zur Folge, dass die anderen beiden, nämlich Brandon Steele und Cameron Smith, auch wirklich noch lange warten mussten, nämlich eine Viertelstunde da rumstanden und auf ihren zweiten Schlag gewartet haben, weil Ryan Palmer, das ist immer das Blödste, was dir passieren kann im Turnier, dann natürlich mit dem Kart zurückgefahren werden musste und der musste, weil er eben out of bounds war, aus dem Bunker nochmal rausspielen. Und Brandon Steele, also damit war Ryan Palmer dann aus der Gruppe raus, die da noch um den Sieg mitspielen konnte. Einer weg, aber Brandon Steele hat das natürlich mit angeschaut und hat gesehen, oh, Ryan Palmer hat rechts out of bounds gespielt, das ist nicht gut, das sollte ich nicht machen. Und das ist genau diese Art von Information, die das Golfgehirn halt überhaupt nicht gut verträgt und verzieht natürlich dann seinen zweiten Schlag nach links. Kann zwar noch ein paar spielen, aber Cameron Smith, Webb Simpson konnte die Chance auch nicht nutzen, aber Cameron Smith hat mit einem super tollen Birdie-Putt auf minus 11 gleichgezogen und auf einmal hatten wir einen Playoff zwischen Steele und Smith und das war tatsächlich so vor Loch 17 noch nicht so vorauszusehen und da hat sich Cameron Smith einfach richtig gut rangekämpft und Brandon Steele hat Federn gelassen, muss man sagen, und da habe ich mir dann noch gedacht, also das bessere Momentum, wie wir oft so sagen, hat in dem Moment natürlich Cameron Smith, der sich rangekämpft hat und nicht Brandon Steele, der ja ein bisschen Meter gelassen hat. Und
der vor allen Dingen überkompensiert hat. Und das ist, du hast es eben gesagt, das ist natürlich eine große Gefahr dann bei solchen Situationen, wenn man viel zu lange über solche Bälle eines vorherigen Spielers dann nachdenken muss. Und er hat's gemacht und sich auch da dann eben richtig aus dem Konzept bringen lassen. Oder ja, das Nervenkostüm und auch das Gedankenkostüm bei Brandon Steele offensichtlich noch nicht so gefestigt, wie es eigentlich sein müsste.
Naja, also da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, ob du das verdrängen kannst oder eben nicht. Also du sagst es völlig richtig, das ist eine, da brauchst du dann die guten Nerven oder darfst dich davon nicht rausbringen lassen. Er hat sich rausbringen lassen, er hat es auch quasi zugegeben hinterher im Interview und er war auch unglaublich sauer auf sich selbst, hat dann letztendlich zwar gesagt, dass er jetzt auch nicht wirklich sich furchtbar viel vorzuwerfen hat jetzt in dieser Schlussrunde, aber das halt nicht gut genug war. Und also das, wenn du das dann anguckst, das ist so krass, finde ich, als Zuschauer diese Bilderbuch, ja, wie du sagst, Kompensationen dann zu sehen, da zieht der eine krass rechts raus. Und ich meine, Brandon Steele hat das ganze Wochenende nicht so einen Linksverdreher gespielt, wie er da irgendwie diesen zweiten Schlag an der 18 gespielt hat. Insofern ist das schon krass. Aber das ist halt die Sache mit dem Golf, ist was zwischen den Ohren stattfindet. Und dem ist Brandon Steele da erlegen.
Und zwischen den Ohren lief es bei Cameron Smith entsprechend besser, hat es auch hinterher gesagt, wie er es geschafft hat, ja, diesen Rückstand letztlich dann nochmal wettzumachen und ins Playoff zu kommen.
Yeah, I mean, you just had to hang in there. You know, no one was playing good golf today, it seemed like. The conditions got a lot easier at the end there, but yeah, just hung in there and what do you know?
Und er hat es mit einer 68 ja dann auch wirklich noch gut gemacht für die schwierigen Bedingungen, obwohl es gab auch 64er-Runden, Graeme McDowell zum Beispiel oder Lento Griffin. Die haben 64er-Runden gespielt am letzten Tag. Graeme McDowell hat sich damit auch noch 19 Plätze auf den geteilten vierten Platz nach vorne geschoben. Es war also durchaus was möglich, aber natürlich der Druck dann an der Spitze entsprechend noch da. Cameron Smith also im Playoff und da hat es dann ja letztlich ein paar gebracht. Es hat ausgereicht, um dieses Playoff dann zu gewinnen an der 10.
Ja, da hat eben Brandon Steele aber auch ein bisschen das Geschenk mit Schleifchen übergeben. Der hatte so einen Flieger übers Grün raus und konnte da nur noch zum Bogey einlochen. Das war noch bevor Cameron Smith seinen Birdie-Putt hatte, weil den Ball hat er wirklich schön an die Fahne, also an die Fahne in Anführungszeichen, ja, ich würde sagen 3,5 Meter oder sowas an die Fahne gelegt und hatte auf jeden Fall eine Birdie-Chance, die er dann noch nicht mal verwandeln musste, weil das Bogey von Steele ja schon stand und er hat dann den Putt ein bisschen zu kurz gelassen, hatte dann einen Tap-In zum Paar und das hat gereicht zum Gewinn seines ersten Einzeltitels und ja, auch einer sehr emotionalen Woche da einen Abschluss zu geben, weil wir bei den Australiern natürlich überall dieselbe Situation haben, die fiebern alle mit zu Hause. Auch Ironie des Schicksals, dass er auf Hawaii steht und im Regen steht, während zu Hause in Australien das halbe Land brennt und insofern hat er natürlich auch jedes Birdie da mit Donations versehen, hat $500 für jedes Birdie gespendet. hat daraus auch eine Motivation gezogen, weil es bei Cameron Smith eigentlich richtig schlecht losging. Das hast du vorhin, glaube ich, schon gesagt, dass er an den ersten zwei Löchern dann gleich mal mit irgendwie plus vier hinten lag. Und dann kannst du normalerweise sagen, gut, okay, das wird nichts mehr mit diesem Turnier, also am ersten Tag. Und er hat sich da zurückgebissen und er ist einfach auch so ein Kämpfer. Er ist so ein Typ, der nie aufgibt. Dieses Ansehen hat er auch unter seinen Teamkollegen. Auch Mark Leishman hat sich dahingehend geäußert, dass Cameron Smith einfach nie aufgibt. Und dann so ein Typ einfach auch ist, der sich da zurückkämpfen kann. Und das hat er da wirklich ganz toll gemacht. Ein bisschen ähnlich wie im President's Cup Match gegen Justin Thomas.
Ja, auch da musste er ja kämpfen. Auch da hat er bewiesen, was ihn letztlich auszeichnet und was auch seine Mitspieler beim President's Cup letztlich von ihm halten und was sie auch immer sehr herausgestellt haben.
Ja, das ist sah wirklich da beim President's Cup so aus, als ob der doch übermächtige Justin Thomas, der ja wirklich eine tolle Performance da abgeliefert hat, die ganze Zeit, da Cameron Smith auffressen würde. Und er hat das Match gedreht unter riesigem Druck. Ich meine, das International Team hat dann trotzdem nicht gewinnen können. Wir hatten da ja ausführlich auch drüber berichtet, aber diesen Punkt, den er da geholt hat, das ist unglaublich wichtig gewesen, auch für die Situation vor Ort, auch für seine Landsleute, die da natürlich zu Hause in Australien zugeschaut haben. Und das sind so Sachen, aus denen du Kraft ziehst und warum dann vielleicht eben auch so ein Putt wie jetzt bei den Sony Classical am Sonntag auf der 18, warum der dann funktioniert. Also sein Putt, der ihn dann ins Playoff gebracht hat. Das Playoff haben sie übrigens, noch kurze Randbemerkung, auf der 10 spielen müssen, weil die 18 so durchgeweicht war und einfach also so in schlechtem Zustand war aufgrund des Wetters, aufgrund des Regens, dass die Turnierveranstalter dann eine andere Playoff-Reihenfolge rausgesucht haben. Und ich meine, gut, Reihenfolge brauchte man dann nicht mehr, war ja nur ein Loch dann zu spielen. Aber es wurde dann die 10 rausgesucht, weil einfach auf der 18 dann, glaube ich, das nicht nochmal gegangen wäre oder nicht gut gegangen wäre. Und normalerweise nimmst du ja ein Loch, wo natürlich die Zuschauer eh schon alle versammelt sind. Das ist eher ungewöhnlich, aber eben wetterbedingt.
So sieht's aus. Und am Ende hat er sich dann durchgesetzt. Cameron Smith also im Regen von Hawaii dann triumphiert. Es war seine beste Platzierung in diesem Jahr. Geteilter dritter Platz beim CJ Cup at Nine Bridges. Das war zuvor seine beste Leistung gewesen. Also Cameron Smith wirklich, wirklich gut in Form. Und du hattest es vorhin gesagt, die Gedanken beim Sieg gingen natürlich nach Australien zu den Landsleuten. Und er hoffte, das hat er im Interview gesagt, hören wir auch gleich nochmal, dass dieser Sieg vielleicht ein bisschen Freude in Australien bringen kann, ein bisschen die Leute da auf andere Gedanken bringt. Und es war ja nicht der einzige Sieg eines Australiers auf einer der Golftouren in dieser Woche, nämlich die Hong Kong Open. Die wurden auch von einem Australier gewonnen, von Wade Ormsby. Und darauf nahm Cameron Smith auch Bezug.
You know, it's been an Aussies week. I think Wade won this morning over in Asia. You know, me winning here, I hope that just brings a little bit of joy to, you know, some people that are going through some tough times.
Die Gedanken natürlich an zu Hause, Desiree, aber die Frage ist dann wirklich, bringt das irgendwie jemandem wirklich in Australien was, dass er was gewinnt? Ich weiß, er will irgendwie helfen, er will irgendwas sagen, spendet natürlich auch, hast du auch gesagt, aber so der Sieg, ist schwierig.
Ich glaube schon, weil das ist so eine unmögliche Situation da unten und die kämpfen gegen Windmühlen, müsste man jetzt ironischerweise sagen, das ist nicht witzig gemeint. Ich glaube, das ist so eine mentale Herausforderung, da jetzt dran zu bleiben. Ich meine, Australien ist ein riesiges Land, die haben aber relativ wenig Einwohner und demgemäß jetzt auch müssen sich da ja wirklich alle jetzt permanent wieder motivieren, diesen Kampf nicht aufzugeben gegen die Flammen. Und ich glaube, da sind Australier schon so drauf, dass die aus sowas ein bisschen Kraft ziehen können. Ich glaube schon, dass das, ich meine, das ist hatte schon die unmittelbare Folge, dass er ja seine eigene Familie ein bisschen unterstützen kann. Sein Onkel musste tatsächlich auch von seiner Farm runter, hat dann bei Cameron Smith zu Hause gewohnt, hat dann wiederum jetzt mal die abgebrannte Farm irgendwie nochmal angeguckt, nachdem das Feuer da drüber gegangen ist und dann natürlich auch Bilder geschickt. Das geht hin und her und her und hin. Ich bin mir sehr sicher, dass die aus jeder positiven Nachricht, die jetzt irgendwas mit Australien zu tun hat und wenn es total abroad passiert, eine gewisse Kraft schöpfen können und das auch brauchen, weil die müssen da weiterkämpfen und das ist so eine umfassende Katastrophe, die uns alle betrifft übrigens. Da kann man wirklich nur alle Daumen drücken und gute Wünsche und wenn es möglich ist, übrigens auch Geld schicken, dass diese Feuer jetzt irgendwann mal ein Ende finden.
Das hat das internationale Presidents Cup Team gemacht, $125,000 letztlich gespendet für den guten Zweck, eben dafür, diese Brände zu löschen.
Ja, also das muss auch passieren und ich bin mir sicher, dass da auch im Laufe der Zeit vielleicht das noch größere Geldmengen aufgetrieben werden. Das versuchen ja auch australische Schauspieler in Hollywood und whatever. Dieser Versuch muss gelingen und die müssen schauen, dass die Situation unter Kontrolle bringen. Und ich glaube, jeglicher positiver Input bringt da was und Cameron Smith und Wade Ormsby haben da vielleicht tatsächlich einfach, da geht es mal drum, dass mal nicht alle Nachrichten einfach nur ganz furchtbar sind und die sind definitiv nicht furchtbar.
Definitiv nicht. Sie haben dann auch für Cameron Smith natürlich dann in seiner Karriere noch einen weiteren Push dann auch versetzt, um es dann mal wieder auf die sportliche Ebene runterzubringen. Nämlich mit 26 Jahren, 4 Monaten und 25 Tagen hat er es dann endlich geschafft, den ersten richtigen Sieg in Anführungsstrichen auf der PGA Tour einzufahren. Den ersten Einzelsieg nach dem Sieg 2017 in New Orleans mit Jonas Blixt beim Team-Event bei der Zurich Classic. Von diesem Erfolg von Cameron Smith machen wir gleich nach einer kurzen Pause weiter in Südafrika und auch da gab es einen viel umjubelten Sieg und einen Mann, der am Ende natürlich überglücklich war, weil genau dieser Titel ihm noch gefehlt hat. Wir sprechen von Brandon Grace, den Mann, den wir am Anfang schon mal unserer Sendung erwähnt hatten, als wir gesagt haben, das ist der Mann, der von Craig Connolly verlassen wurde und plötzlich läuft es wieder. Ist natürlich böse, haben wir am Anfang auch schon gesagt, dass es böse ist, das sozusagen, aber wie es Brandon Grace geschafft hat, das werden wir dann gleich nach einer kurzen Pause besprechen. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit unserer zweiten Station und der letzten für heute, die South African Open. Die sind natürlich jetzt bei uns Thema, hosted by the City of Johannesburg im Rand Park Golf Club in Johannesburg. Und da hat sich auf den beiden Plätzen, auf dem Firethorn Course und dem Bushwillow Course, am Ende Brandon Grace durchgesetzt. Der Lokalmatador gewinnt mit minus 21. 3 Schläge vor Louis Oosthuizen, dem Titelverteidiger dieses Turnier, und dritter wird Marcus Armitage aus England mit minus 16, der damit übrigens auch die Open-Qualifikation schafft, genauso wie Brandon Grace und Louis Oosthuizen. Gut, der war eh schon qualifiziert, und für Brandon Grace ist dieser Sieg aus mehrerer Hinsicht was ganz Besonderes. Zum einen, weil er ein wirklich rabenschwarzes letztes Jahr hatte. Desiree 113. im Race to Dubai nur geworden. Da lief wirklich nicht viel zusammen. Und jetzt, ja, beim Heimspiel, da hat's geklappt.
Ja, also das hat mich letztes Jahr echt gewundert, was da mit ihm los war. Weiß auch niemand außer ihm selbst. Und vielleicht weiß er selbst es auch nicht. Das ist ja im Golfsport manchmal der Fall, dass du eine Saison hast, die du einfach komplett abhaken kannst und du kannst eigentlich gar nicht beziffern, woran es genau lag. Aber Brandon Grace war wirklich ziemlich abgetaucht aus den guten Partien der Ergebnislisten. Und jetzt ihn da zu sehen und in einer richtig tollen Form zu sehen, das war natürlich bemerkenswert. Und du hattest vorhin auch schon erwähnt, dass er jetzt ja sozusagen die südafrikanische Sammlung voll gemacht hat. Das ist immer noch eine Zusatzmotivation und fürs Publikum natürlich auch riesig. Es waren eh ganz viele Südafrikaner da unter den Top 10 auch noch dabei. Aber dass es dann Grace schafft, sich da durchzusetzen, ist eine schöne Sache für Zuschauer und für ihn selbst. Und es war eine tolle Turnierleistung mit einer 62 am Sonntag, also einer minus 9 da. Da kann man halt auch relativ wenig wegdiskutieren, ja, dass das jetzt nicht gut gewesen wäre.
Hat ja durch diese 62 dann auch noch 3 Plätze am Schlusstag gut gemacht, kam also von hinten. Und an der Spitze, da lief's ja eigentlich auch noch relativ gut. Louis Oosthuizen, der Mann war ja zunächst in Front und hatte ja dann eine relativ ereignislose erste 9 gespielt, bis zur 7 einschließlich, alles Paar. Dann kam die 8 und da gab's ein Hole-in-One und da hat er dann nochmal richtig Druck gemacht.
Ja, das heißt natürlich dann gleich mal wieder irgendwie zwei Schläge weiter vorne und hat dann noch ein Birdie folgen lassen auf der 11. Dann ist aber auch wieder fast spiegelbildlich der Birdie und in dem Fall Eagle-Effekt bei dem Hole-in-One versiegt. Und er hat dann überhaupt keine weiteren Ereignisse mehr liefern können. Also wieder alles im Paar gespielt bis zum Schluss. Und das war dann zu wenig, um einer 62 von Brandon Grace was entgegensetzen zu können. Und aber dieses Hole-in-One an der 8 ist natürlich, ja, das ist immer ein Riesending, wenn du dann siehst, dass der Schlag landet auf dem Grün. Der sah erstmal gar nicht so ganz super gut getroffen aus, was auch Marcus Armitage, sein Flight-Kollege, dann letztendlich hinterher gesagt hat, dass er eigentlich gedacht hat, das wäre jetzt gar nicht so erfolgversprechend, aber das dann halt schön zurückgebounced von rechts Richtung Fahne und reingerollt. Ja, und Armitage meinte relativ lakonisch, das fand ich sehr schön formuliert. Aber solche Sachen, solche Dinge musst du dann halt machen, oder wenn solche Dinge reingehen, dann weißt du auch, warum das ein Open-Sieger ist. Und da hat er natürlich Oosthuizen entsprechend gewürdigt auch damit.
Das kann man auf jeden Fall. Aber wir müssen natürlich Brandon Grace erst nochmal würdigen dann für diesen Sieg, der ihm ja sehr, sehr viel bedeutet, wie er sagte. Desiree hat es vorhin schon angedeutet. Wir hören mal rein.
This is the one that I've missed. You know, I've won all the big ones. You know, I've won Daniel, I've won Nedbank, Joburg Open, Die Dada. You know, this is the one I really wanted to get my hands on. And, you know, being obviously the second oldest event in the world as well means a lot. And it obviously means a hell of a lot to win it in South Africa, you know, in front of home fans and things like that. And you know what, we were so lucky with the weather and things this week. You know, it could have played out differently. But, you know, what a fantastic week it's been.
Wo will er die South African Open gewinnen, wenn nicht in Südafrika?
Rätselhaft.
War ein bisschen aufgeregt.
Ja, aber die Open eines Landes, wir hatten auch darüber schon gesprochen, dass es ja eben auch so schade ist, dass es zum Beispiel keine German Open in dem Sinn gibt. Es gibt die Open de France, es gibt natürlich The Open und du hast in jedem Land eigentlich diesen Open-Titel, der so ein gewisses Flair mit sich bringt, und das ist auch in Südafrika so, dass das natürlich ein Turnier ist, was du gerne gewinnen möchtest. Und Brandon Grace hat es jetzt geschafft. Insofern Glückwunsch. Also hat aber auch da mit seiner Leistung jetzt keinen Zweifel dran gelassen. Und selbst eine Koryphäe wie Louis Oosthuizen da einfach ganz deutlich in die Schranken verwiesen. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein Sieg, der dir richtig einen Push gibt ins Positive, wenn du merkst, dass du gewinnst mit drei Schlägen Vorsprung, du spielst am Sonntag eine 62, du hast es im Griff, du puttest wie ein junger Gott, muss man wirklich sagen. Also der hat, auch bei ihm ist es so, dass die Putt-Statistik hervorragend ist. Und das sind dann die Dinger, also du kannst das beste Golf deiner Karriere spielen, wenn die Putts nicht reingehen, bringt das überhaupt gar nichts. Das wird sich auf dem Leaderboard nicht besonders positiv auswirken. Und wenn das aber mal alles passt und alle Komponenten deines Spiels dann zusammenspielen, dann hast du so eine Woche wie Brandon Grace und dann holst du dir auch den noch ausstehenden südafrikanischen Open-Titel.
You know, a day like today, especially me coming from behind, you have to look at the leaderboards, you have to know what you need to do and things like that. And you know, I think it was nice, you know, when I saw I was tied or maybe one ahead, you know, I kept on pushing, you know, and normally I think from the past experience, you know, I put a little bit of brakes on and things like that, but today, you know, was a different scenario. So, you know, stayed in the moment, you know, my caddy Altus was great and, you know, was just what a spectacular day.
Halten wir fest, er hat aufs Leaderboard geguckt, um eben dann auch zu sehen, wo die Konkurrenz ist. Hat auch im Interview dann noch näher ausgeführt, das habe ich jetzt nicht mit reingeschnitten, gesagt, alle Golfer, die sagen, sie gucken während einer Runde nicht aufs Leaderboard, die lügen. Das kann einfach nicht sein. Vor allen Dingen, man muss sich orientieren. Er hat sich orientiert, wusste immer genau, wo die Konkurrenz war, hat sich davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Und vor allen Dingen, klare Breitseite gegen Craig Connolly, oder? Er hat seinen Caddy gelobt.
Gemein. Ja, gut, also bei einem Sieg ist es durchaus nicht unüblich, den Caddy zu loben. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die da im furchtbaren Zwist auseinander sind. Nein, es ist, ich meine, auch hier ist es so, du kannst den besten Caddy und den besten Spieler der Welt, in Anführungszeichen, das gibt's beides nicht, aber jetzt mal so als Beispiel zusammenstecken, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Das hat so viele Ebenen dazwischen und hat mit so vielen Kleinigkeiten zu tun. Das ist ja, also ich bitte auch, das nicht misszuverstehen. Wir wollen jetzt hier wirklich nicht Craig Connolly dissen, der ein hervorragender Caddy ist. Ist einer meiner liebsten Caddies auch zum Angucken, weil er so ein Typ ist und weil er auf der Runde auch auch einfach Spaß macht und ein ganz herzlicher Typ auch ist. Und ich finde ja eine sehr gute Ergänzung zu Martin Keimer ist. Und dieses etwas Introvertierte von Martin Keimer sehr, sehr gut ergänzt mit seiner Art. Insofern formulieren wir es mal andersrum und wünschen ihm jetzt viel Glück für die neue Saison mit dem neuen alten Meister. Aber Brandon Grace hat sicher auch Grund, sich bei seinem eigenen Caddy zu bedanken. Das würde ich definitiv abschreiben.
Definitiv. Und auch zur Beziehung Keimer-Connolly sei nochmal gesagt, die beiden haben ja zusammen 2 Majors gewonnen. Also ja. Da ist schon was, die können schon was. Es ist auch ja nur eine nett so gemeinte Frotzelei, die wir hier dann machen, weil es eben einfach so zum Einstieg ganz gut gepasst hat. Und dieser Zufall, den du ja vorhin auch schon angesprochen hattest, der ist eben einfach da und der muss eben auch kommentiert werden. Brandon Grace also am Ende der strahlende Sieger beim Heimspiel. Wir haben über die Bedeutung gesprochen, wir haben über die Art, wie er gespielt hat, eben auch mit dem Putten das Ganze dann richtig unter Dach und Fach zu bringen. Und damit auch die Open-Qualifikation natürlich wieder zu holen. Das ist schon für ihn auch was ganz Besonderes. Und noch einer hat die Open-Qualifikation geschafft, nämlich der Mann auf Platz 3, Marcus Armitage. Das ist auch ein sehr interessanter junger Mann, obwohl so jung ist er gar nicht mehr. 32 ist der alte Nummer 1398 der Weltrangliste.
Ja, also deswegen jetzt nicht regelmäßiger Gast in unserer Berichterstattung bisher. Aber ein Typ, der wirklich sehr bemerkenswert ist dahingehend, dass er unglaublich witzige Interviews gibt und ja im Moment auch den Blog auf der European Tour befüllt und eine sehr, sehr ungewöhnliche Geschichte hat, glaube ich.
Das kann man sagen, denn er ist ein Scratch-Golfer geworden, ohne wirklich eine richtige Übungsstunde gehabt zu haben. Er kam auch eher so durch Zufall zum Golfsport. Sein Vater und er oder die Familie lebte auf einer Farm. Sein Vater war aber eigentlich Teppichhändler und musste einmal bei einem Kunden Schulden eintreiben, kam dann wieder nicht mit dem erhofften Geld, sondern mit einer Golftasche voller Schläger, mit der er selber überhaupt nichts anfangen konnte. Das Ding rottete dann so ein bisschen im Stall vor sich hin, bis der kleine Markus dann kam, die Schläger mal rausholte und damit ein bisschen rumgespielt hat und offensichtlich sehr, sehr viel Talent entwickelt hat. Allerdings so eine Aufnahme im Golfclub, da hatte der Vater immer gesagt, ist zu teuer, machen wir nicht, bis sie dann doch mal zum Oldham Golf Club gefahren sind, wo dann komischerweise gerade zu dem Zeitpunkt die Junior Open liefen und da durfte er dann gleich mitmischen im Turnier. Der Verantwortliche hat sich von ihm ein paar Schwünge zeigen lassen, war extremst beeindruckt, hat ihm für das Turnier eine 18er Handicap gegeben, obwohl er eigentlich noch nie wirklich auf einem Platz gespielt hatte und keine Übungsstunde und gar nichts hatte. Und dann gewinnt er das Turnier, kriegt natürlich die Trophäe am Ende nicht, weil er kein offizieller Golfer war, weil er kein richtiges Handicap hatte und weil er auch nicht Mitglied in dem Club war und kriegte dann eben noch für ein Jahr die Mitgliedschaft in dem Club bezahlt und konnte sich dann weiterentwickeln. Also eine sehr, sehr bemerkenswerte Geschichte.
Ja, also das ist echt eine Type und wir sind ja ein bisschen ähnlich wie im Fußball, manchmal so ein bisschen bedauernd kritisch unterwegs und sagen, ja, die sind alle so medienerfahren, also speziell ist bei den Amerikanern, die da natürlich oft so ein bisschen glatt rüberkommen, weil sie einfach da sehr professionell aufgestellt sind, was den Umgang mit den Medien anbelangt, das musste heutzutage auch irgendwo sein. Und Typen wie Marcus Armitage sind da einfach sehr erfrischend. Das ist so ein Wonneproppen und der spricht frei von der Leber weg. Und sowas brauchen wir auch im Golfsport. Und bin gespannt, ob er da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten gute Leistungen zeigt und dann öfter bei uns auftaucht. Ich würde mich jedenfalls freuen, ihn zu sehen. Ein bisschen unkonventioneller Golf-Style, den er da macht, vielleicht auch der Geschichte geschuldet. Aber auf jeden Fall ein super netter Typ, also das freut mich.
Aber sein Leben ist nicht nur durch diesen guten Zufall gekennzeichnet, sondern auch durch den tragischen Verlust seiner Mutter 2001. Im Alter von 13 hat er sie verloren, sie starb an Krebs und er hörte danach auch auf, zur Schule zu gehen, ist danach auch nie wieder hingegangen und alles, was er gemacht hat in seinem Leben danach, war im Grunde Golf zu spielen und Golf, hat er selbst gesagt, das hat ihm auch geholfen. Das war der einzige Platz, wo er sich dann auch fokussieren konnte, wo er mal an was anderes denken konnte und das hat ihm dann geholfen. Naja, und da hat er dann letztlich einen Beruf draus gemacht. Also wir drücken ihm die Daumen, wirklich toller Typ.
Ja, und das ist, also ich finde das immer ungerecht, dann Justin Thomas zum Beispiel vorzuwerfen, der ist jetzt so das passende Gegenbeispiel, der in der Familie aufwächst, wo ihm praktisch der Weg komplett geebnet wird, dass er da so quasi optimale Zugangsbedingungen zum Golfsport hat. maximal gut gefordert wird und jetzt an der Stelle ist, an der er ist. Das ist so der totale Gegenentwurf zu jemandem wie Marcus Armitage, der jetzt mit über 30 da anfängt, so mal aufzupoppen und auch Erfolge einzufahren auf der ganz, ganz großen Bühne. Vorher hatte sie ja schon auch gehabt. Und ich würde mich freuen, wenn wir ihn tatsächlich da öfter in der Sendung haben. Alles Gute für ihn. Und ja, und dann übrigens auch nochmal mit diesen Open-Qualifikationsplätzen. Das kann echt gemein laufen. Ja. Es gab noch einen weiteren. Den hat Jaco Ahlers bekommen, ein Südafrikaner, der aber gleich platziert mit Jack Senior ist, ein weiterer Engländer. Und da entscheidet sich dann tatsächlich die nicht das Tagesergebnis oder irgendwas, sondern da geht's nach Weltranglistenposition. Und Jack Senior ist armselige 8 Plätze hinter Jaco Ahlers und hat deswegen die Open-Qualifikation verpasst. Das ist für einen Engländer, glaube ich, echt bitter. Das hat mir ein bisschen leid getan.
Knapp vorbei ist auch daneben, um es ganz böse auszudrücken, aber so ist es dann eben. Es kann dann in dem Fall nur einer noch mehr fahren und das ist aktuell Jaco Ahlers, aber Jack Senior, der kriegt ja vielleicht noch die ein oder andere Chance, sich dann doch noch zu qualifizieren. Verdient hätte er es auf jeden Fall, denn wegen so einer Geschichte dann kurz vor dem Ziel dann doch noch rauszufallen, ist schon extrem bitter. Bitter, ja, da sind wir bei den Deutschen. 4 Deutsche waren am Start in Südafrika. Marcel 5 waren sogar am Start. Du hast recht, der habe ich einen glatt übersehen, so weit unten im Leaderboard. 2 auf 175, es war ein Riesenfeld, was da in Südafrika an den Start gegangen ist. 240 Spieler insgesamt und auf dem 175. Platz Bernd Ritthammer und Max Schmidt, die sind beide rausgeflogen. Bei Bernd Ritthammer vor allen Dingen das Problem, was bei Brandon Grace gar kein Problem war, nämlich das Putten. Bernd Ritthammer hat Putt Zahlen von 34 und 32 auf seinen ersten beiden Runden und seinen einzigen beiden Runden hingelegt und damit liegt er im Feld eben auch genau in dem Bereich, wo er dann am Ende des Turniers tatsächlich abgeschlossen hat. Sebastian Heisele, auch der hat den Cut nicht geschafft, ist 145. geworden. Driving Accuracy in Runde 2, 28%. Also der war überall, nur nicht auf dem Fairway. Und positiv dann nur Marcel Siem und Hurley Long. Hurley Long als Amateur 64. am Ende geworden. Wenn man die Schlussrunde, die 77, rausrechnet, kann sich das alles wirklich sehr, sehr gut sehen lassen.
Ja, der lag toll nach 3 Runden mit minus 7 insgesamt und hat jetzt am Schlusstag eine plus 6 dann noch rausgehauen. Da ist einfach, ich finde das, wie ich es auch schon öfter gesagt habe, immer gar nicht so schlimm, wenn du siehst, dass die Jungs Birdies raushauen können. Und zwar bei ihm auch in Serie. Am zweiten Tag hat er sogar einen Eagle gespielt auf der 12, ein einziges Bogey und dann aber eine Birdie-Serie von 15 bis 18. Sowas ist toll, sowas möchte man eigentlich sehen. Und am Schlusstag hat es halt einfach schon nicht geklappt. Er hat dann schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bogies gespielt insgesamt. Da nur in Anführungszeichen 3 Birdies entgegensetzen können. Das wäre aber alles auch noch relativ glimpflich gewesen, wenn da nicht an der 18 ein Triple Bogey noch gewesen wäre. Und das hat ihn dann halt voll nach unten geschleudert im Leaderboard. Aber bei ihm, das ist ein junger Spieler, der ist es noch fast gar nicht auf der European Tour unterwegs gewesen. Und da würde ich das mal gar nicht so schlecht abschließen. Ein geteilter 64. Platz klingt es nicht besonders, aber für ihn, da war mehr drin. Er hat da sicher sehr, sehr viele Erfahrungen machen können und sehr viele Lehren draus gezogen und da bin ich gespannt, wie er sich da jetzt weiterentwickelt.
Dann gucken wir noch auf Marcel Siem, geteilter 49. am Ende geworden, immerhin den Cut geschafft und nach 2 Tagen, da war er sehr zufrieden. Da hat er auf Facebook gepostet, ja, schöner Start ins Jahr. Gefiel ihm sehr gut nach der 66 und der 69. Das Wochenende mit 2x72 dann eher nicht mehr so, aber insgesamt unterm Strich, glaube ich, kann er ein bisschen Positives mitnehmen aus Südafrika.
Ja, also tatsächlich, also den ersten Tag auf jeden Fall, der war bogeyfrei mit minus 5, da kannst du zufrieden sein. Die beiden Wochenendtage, ja, es ist halt, er hat am Samstag, ich meine, das ist dann schon so mittlere Katastrophe, hat er begonnen mit einem Double Bogey, dann ein Bogey und dann nochmal ein Double Bogey. Und dann bist du plus 5 nach 3 Löchern für einen Tag. Ich meine, da bist du echt bedient. Das hat er dann noch gut weggesteckt, hat dann 2 Birdies und einen Eagle gespielt, an der 12, an dem Paar 5, hat dann eine 3 gespielt. Also wieder aufgeholt, einiges aufgeholt, dann halt leider noch ein Bogey und noch ein Birdie, also ging es hin und her und am Schlusstag dann auch immer noch ein Double Bogey auf der 17 mit drin. Das sind halt dann die Schläge, die du verlierst, die dich dann noch weiter nach unten katapultieren. Aber auch für Marcel Siem ist jetzt im Moment das erste Ziel, die Cuts zu schaffen. Das ist jetzt schon mal passiert und insofern ist es bei Sieben und bei Long das Klassenziel erstmal erreicht und dann musst du halt schauen, ist es ein gutes Wochenende oder ist es kein gutes Wochenende. War jetzt bei beiden nicht so der Fall, aber sie sind zumindest im Geschehen drin. Das ist das Allerwichtigste und das ist auch das Ziel, was jetzt Heisele, Ritthammer und Schmidt haben müssen und da brauchen wir jetzt keine Experten zu sein, das weiß jeder. Die müssen einfach schauen, dass sie die Cuts bei den Turnieren, bei denen sie antreten, schaffen und darauf aufbauen können. Und wenn das dann beim einen Mal nicht klappt, dann klappt es vielleicht beim nächsten Mal.
Wollen wir es hoffen. Marcel Sieben übrigens im Race to Dubai aktuell auf Rang 59. Und ich meine, sein Ziel ist natürlich, die Tourkarte wieder zu ergattern, die volle Spielberechtigung. Momentan liegt er auf Kurs, aber wir sind ja auch noch sehr, sehr früh im Jahr, sehr, sehr früh in der Saison. Da kann auch einiges passieren, aber natürlich auch in positiver Richtung für Marcel Sieben. Wir werden das verfolgen hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Und das war's dann auch mit unserer ersten, ich sag mal, regulären Saisonsendung, Desiree. Denn du bist ja wieder da, wirst jetzt natürlich dann auch wieder regelmäßig mit dabei sein. Das freut mich sehr, das freut unsere Hörer und wir würden uns freuen, wenn ihr dann in der nächsten Woche bzw. schon am Mittwoch wieder mit reinhört, wenn wir dann auf die anstehenden Turniere in dieser Woche dann vorausblicken. Hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Desiree, bis dann und vielen Dank.
Gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.